Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute melde ich mich von der Pioneer One direkt vom Mittellandkanal. 14 Stunden werden wir heute unterwegs sein mit unserem Elektroschiff von Wolfsburg nach Potsdam. Heute ist Donnerstag, der 23. September. Wenn Sie heute Morgen vor die Tür treten, fühlt sich alles ganz normal an. Der Bäcker backt, der Straßenbahnfahrer steuert seine Bahn und im Radio dudelt die Radiomusik.
Guten Morgen, was für ein wunderschöner Tag. Hier ist Radio Tralala mit den größten Hits der 80er, der 90er und von heute.
Man könnte meinen, alles wie immer. Doch diese Normalität, sie täuscht. Im Wirtschaftsleben gilt auf geheimnisvolle Art und Weise das Motto der früheren Arbeiterbewegung. Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still. Wir erleben einen Arbeiterstreik, den die Zeitungen ja nur deshalb nicht einen Streik nennen, weil die Streikenden selbst stumm sind. Sie zünden keine Barrikade an. Sie tragen keine Trillerpfeife im Mund. Sie erheben nicht mal eine tollkühne Forderung. Sie klingen nicht wie die Gewerkschaftsführer vergangener Zeit.
Dass in dieser ganzen Periode die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer geworden seien.
Nicht der Wille zur Macht hat die Gewerkschaften bestimmt, sondern vor allem die Erkenntnis, dass der politischen Demokratie die wirtschaftliche Demokratie zur Seite gestellt werden muss.
Es ist diesmal ganz anders. Diese neuen Streikenden, sie erscheinen einfach nicht zur Arbeit. Schlimmer noch, sie meiden ganze Berufe und bewirken die Austrocknung vieler Branchen. Sie sind nicht wütend. Diese Menschen sind desillusioniert. Sie rücken den Bossen nicht auf den Pelz. Sie lassen sie einfach alleine. Im Speditionsgewerbe fehlen 60.000 bis 80.000 Brummifahrer. In den Krankenhäusern das gleiche Bild. Auf 100 offene Stellen melden sich überhaupt nur 33 Menschen. Vielerorts haben die Schulen auf eine Art Notbetrieb umgeschaltet. Bundesweit fehlen derzeit Tausende von Lehrern. Ganze Handwerksberufe wirken wie der Schweizer Käse, so löchrig. Zum Beispiel bei den Elektrikern, bei den Fliesenlegern, bei den Schlossern. Da fehlen die Menschen. Insgesamt fehlen rund 65.000 Handwerker in Deutschland. Da diese neuen Streikenden, diese stummen Streikenden, ohne transparente Auskommen und nicht mal ein Streikkomitee gebildet haben, kann man über ihre Forderungen nur spekulieren. Aber vielleicht hat das Ganze ja auch was mit den zu niedrigen Löhnen zu tun, mit den zu miesen Arbeitsbedingungen und bei den Lehrern auch was mit Respekt.
Arbeiten auf dem Bau bei jedem Wetter. Ein echt anstrengender Job, den kaum noch jemand machen will.
Krise im deutschen Handwerk. Im vergangenen Jahr haben 10.000 Jugendliche weniger eine Ausbildung begonnen als in den Jahren zuvor. Das ist eine alarmierende Zahl, denn in spätestens 3 Jahren werden wir damit weitere Fachkräfte nicht zur Verfügung haben.
Die Spitzenpolitiker, die im Moment vor allem Trielle veranstalten, sollten sich spätestens am Tag nach der Wahl diesen ungelösten Sachfragen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zuwenden. Denn sonst streiken irgendwann nicht nur die Lehrer, die Krankenschwestern und die Brummifahrer, sondern auch noch die Wähler. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir schauen auf den Endspurt im Wahlkampf und wir tun das mit dem Schweizer Verleger Roger Köppel und mit Saori De Boer, der Vorständin der BASF.
Ich glaube, wir sind wirklich vor einer grundlegenden Weichenstellung, die wir entscheiden als Bürger in diesem Land. Nämlich die Frage, gestalten wir jetzt diese anstehende Transformation mehr marktwirtschaftlich oder mehr regulatorisch?
Und auch Sigmar Gabriel kommt zu Wort heute Morgen, denn er war gestern Abend bei uns an Bord. Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street über Zoom und eine Frage der nationalen Sicherheit. Annette Weißbach vom Parkett in Frankfurt erklärt uns, wie der Chipmangel zum echten Problem für die deutsche Wirtschaft werden könnte. Und wir schauen auf eine letzte, besonders alberne Empörung in diesem Wahlkampf. Und wir freuen uns auf ein Comeback der Fugees, einer Kultband aus den 90er Jahren. Fugees, Sie kennen die Band nicht, dann aber in jedem Fall deren Lieder. Saori Debbur ist Vorständin bei BASF und dort verantwortlich für die globalen Geschäfte in den Bereichen Agriculture Solutions und Health. Laut Manager Magazin gehört sie zu den 100 einflussreichsten Wirtschaftsfrauen in unserem Land. Und mit vielen dieser Frauen hat sie ein Positionspapier verfasst. Für ein zukunftsfähiges Deutschland heißt es. Und es fordert mit Blick auf die Wirtschaftsleistung dieses Landes einen politischen Wechsel. Da wollte ich dann 3 Tage vor der Wahl doch nochmal nachfragen und habe sie in ihrem Büro in Ludwigshafen angerufen. Einen schönen guten Morgen, Frau Debbur.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Dieser Wahlkampf ist ja ein merkwürdiger Wahlkampf. Manche Sachen tauchen gar nicht auf. Ist Ihnen da was aufgefallen, was Ihnen fehlt?
Naja, also sagen wir mal so, mir ist sehr wichtig, dass wir ein bisschen mehr über Inhalte sprechen, denn es gibt einen Aspekt und ich glaube, wir sind wirklich vor einer grundlegenden Weichenstellung, die wir entscheiden als Bürger in diesem Land, nämlich die Frage, gestalten wir jetzt diese anstehende Transformation mehr marktwirtschaftlich oder mehr regulatorisch? Und dahinter steckt eine ganz andere Frage, nämlich die Frage, wenn Marktwirtschaft sowas wie eine selbstverantwortete Freiheit ist, also Übernahme von Verantwortung des mündigen Bürgers, wollen wir uns dafür entscheiden? Oder sagen wir, Vaterstaat, sag uns doch, wie die Transformation gelingen kann? Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Weichenstellung, für die wir alle gemeinsam am Sonntag entscheiden müssen und abstimmen müssen.
Sie haben sich ja mit anderen Frauen zusammengetan, ein Positionspapier verfasst. Aber neben den Wahlkämpfern gibt es ja auch noch die Wirtschaftsbosse, sage ich mal, den Ihren bei BASF, aber auch den bei VW, den wir hier gestern besucht haben. Der sagt, der Markt wird beim Thema Klima und CO2-Dekarbonisierung nicht richten können. Er blieb auch bei Nachfrage dabei. Er sagt, wir brauchen mehr und härtere Regulierung.
Naja, wir werden am Ende sicherlich eine Balance aus verschiedenen Regulierungen haben werden. Aber ich bleib dabei. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Marktwirtschaft dabei nicht aufgeben. Warum? Wir arbeiten ja in der Industrie derzeit an über 100 neuen Innovationsmärkten. Da geht es um wirklich ganz andere Märkte, wie zum Beispiel kreislaufbezogene Geschäftsmodelle, Recycling-Technologien, Biotech-Lösungen, nachhaltiger Transport. Und wie ich schon sagte, ich weiß nicht, ob der Staat hier alle Technologien im Blick hat. Ich denke, hier gibt es viele Mittelständler und Unternehmen, die jetzt gerade extreme Fortschritte machen. Dazu gehört Forschungsleistung. Und wir wissen auch nicht, welche Technologie am Ende das Rennen macht. Das heißt, Technologieoffenheit wird hier elementar wichtig. Und ich glaube, dass gerade auch der Kapitalmarkt und damit marktwirtschaftliche Mechanismen Incentives bieten für diese Transformation.
Aber wie erklären Sie, Frau Debbur, dass doch große Teile der Wirtschaft, ich rede jetzt noch nicht mal vom Kapitalmarkt, der schaut mit großen Augen und zwar in freudiger Erwartung auf die EZB und auf die Geldflutung. Der liebt den Staat mit seiner Gelddruckmaschine. Viele Unternehmer erhoffen sich beim Thema Digitalisierung und beim Thema Dekarbonisierung auch ganz viel vom Staat. Sind wir hier nicht seitens der Wirtschaft auch in eine neue Art von Denken eingestiegen?
Ja, also sagen wir mal so, wir haben es hier wirklich mit einem Musterwechsel zu tun. Wir kommen aus dem Zeitalter der Globalisierung und das, was jetzt vor uns liegt, ist eine völlig neue Kurve der Innovation, in deren Zentrum intelligente Ressourcennutzung steckt und zwar auf allen Ebenen. Und das heißt, es gibt neben den Technologien auch die Herausforderung, wie finanzieren wir dieses Ganze? Natürlich kann man sagen, der Staat und der Staatshaushalt sollte hier bei allen Themen in die Bresche springen. Aber ganz ehrlich, das nachhaltige Haushalten heißt auch für mich nicht auf Kosten der nächsten Generation haushalten. Und deswegen haben wir uns zusammengetan, weil wir würden gerne hier Ideen einbringen. Das ist ein Angebot an Politik, an Bürger, darüber nachzudenken, können wir es nicht ganz anders finanzieren. Zum Beispiel, natürlich hat der Staatshaushalt alle möglichen Kapitalanlagen von Versicherungen und Pensionskassen, aber haben wir eine ganzheitliche Strategie dafür? Und auch bei den Geldanlagen, vielleicht ist es nicht überall bewusst, aber wir haben derzeit einen Anstieg bei Nachhaltigkeitsfonds seit 2018 um fast 42%. Das heißt, wir können durchaus über eine Kombination beider Möglichkeiten nachdenken, weil am Ende des Tages Uns ist als Wirtschaft nicht geholfen und auch als Staat nicht, wenn wir nur über Umverteilung eine Finanzierung dieser Technologien vornehmen. Denn das ist wie bei einem Kuchen. Ja, wenn Sie den anders schneiden, wird der Kuchen aber auch nicht größer. Und am Ende geht es ja darum, den Wirtschaftsstandort nicht nur zu halten, sondern auch zu stärken.
Also Ihnen geht es um so ein paar, ich sag mal, für viele Menschen schon ausrangierte Begriffe. Marktwirtschaft, Eigenverantwortung höre ich da. Das Wort Leistung vielleicht auch. Sie wollen schon Wert darauf legen, dass diese Ambition nicht ad acta gelegt ist und die alten Werte eben vielleicht erneuert, aber eben nicht ausrangiert werden müssen.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Deutschland hat ein Riesengut. Wir haben die soziale Marktwirtschaft und das ist auch einzigartig. Und da geht es um Verantwortungsübernahme. Im Kern ist das die Fragestellung. Übernehmen wir gemeinsam Verantwortung für die Zukunft? Und ich halte Marktwirtschaft durchaus nicht für veraltet, sondern es geht darum, jetzt, und genau das passiert am Kapitalmarkt, der Natur einen Wert zu geben. Das tun wir gerade, indem wir das immer stärker in Bilanzen übernehmen und auch soziale Aspekte mit in die Betrachtung zu ziehen. Soziale Marktwirtschaft, das ist nicht neu. Auch Bismarck hat die Krankenversicherung damals aufgenommen. Das heißt, wir waren schon mal zu Innovation selbst bei der Marktwirtschaft in der Lage. Und selbes würde ich jetzt wieder tun, indem wir ökologische Aspekte aufnehmen. Also ich finde es überhaupt nicht veraltet. Im Gegenteil, es ist eine Stärke.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die klare Analyse.
Dankeschön, gerne, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist auf der Pioneer One los?
Und nach diesem glühenden Appell aus der Wirtschaft weiter zum ehemaligen SPD-Vorsitzenden, Außenminister, Vizekanzler, zu Sigmar Gabriel. Der war gestern an Bord der Pioneer One. In Wolfsburg ist er dazugestiegen. Mit Chelsea Speaker nahm er vor Publikum seinen Podcast World Briefing auf. In 60 Minuten um die Welt. Aber natürlich machte einer wie Sigmar Gabriel Zwischenstopp in Deutschland so kurz vor der Wahl. Den Podcast hören Sie am Samstag, aber die Anmerkungen zur Union, da hören wir doch am besten jetzt mal rein. Vorsicht, liebe CDU, lieber mal den Bauhelm aufsetzen. Gleich tut's weh.
Wenn jemand 16 Jahre lang an der Spitze einer Partei ist, dann ist es schwierig, sozusagen Hochgewächse daneben entstehen zu lassen. Und dass diese Partei auch nicht mehr so richtig weiß, wozu sie da ist, hat natürlich was damit zu tun, dass alles, was früher nachts ein CDU-Mitglied um 3 Uhr ihnen vorgebetet hat, wenn sie ihn angerufen haben, was ist konservativ? Dann hat er gesagt, Wehrpflicht, Atomenergie, keine Schulden machen und gegen die Roten sein. Was antwortet der jetzt? Wehrpflicht ist nicht mehr da, Atomenergie ist nicht mehr da, mit den Roten regieren sie die ganze Zeit und Schulden haben sie auch gemacht. Also für so einen gestandenen Konservativen ist das nicht so ganz einfach. Und das Ergebnis sind dann eben, mit einer guten Führung sind das dann vielleicht auch um die 30%, aber eben nicht mehr 40. Und jetzt zurzeit mit dem Wahlkampf, den Herr Laschet gemacht hat, eben wahrscheinlich nicht mal 25. Er hat natürlich auch nichts ausgelassen, was man falsch machen kann.
Und auch die Lage der SPD, wo wir ja schon bei der Innenpolitik gelandet waren, ließ ihn nicht kalt. Wie sollte sie auch hier seine Analyse zur Lage der Sozialdemokratie?
Als wir es nicht mehr geschafft haben, Oskar Lafontaine und Wolfgang Clement zusammen auszuhalten, begann der Abstieg. Wenn Sie anfangen zu sagen, eigentlich brauchen wir den nicht und den auch nicht, dann beginnen Sie enger zu werden. Die SPD ist ja eine lustige Partei. Alter Schröder-Satz, alles was funktioniert, wird hinterher zur Strategie erklärt. Ne? Also die Wahlergebnisse jetzt sind natürlich die Folge einer lang angelegten Strategie und die sich jetzt auszahlt. Die Wahrheit ist, es ist schlicht und ergreifend das Ergebnis des Totalversagens der anderen beiden. Aber bin sicher, am Wahlabend ist das Strategie. Würde mich wundern, wenn nicht. Und ich weiß, wovon ich rede. In meiner Partei ist das immer so, wenn Sie jetzt sozusagen aus einer schwierigen Lage in eine gute kommen, dann hält das ein paar Jahre. Und dann geht das Theater von vorne los. Die SPD, vielleicht gewöhnt der Olaf Scholz ihr das ab, aber die SPD liebt Folgendes. Möglichst links klingende Programme verabschieden. Jubel des Parteitags, 100% stimmt zu. Endlich sind wir wieder wie in den 70er Jahren. Dann kommen wir in die Regierung, dann machen wir das, was man sinnvollerweise macht, sozialliberale Politik. War schon immer so. Dann ist aber ein Teil der SPD sauer darüber, dass wir nicht das linke Programm umsetzen, das sie gerade beschlossen haben. Also irgendwann gibt es Reibungsverluste zwischen denjenigen, die meinen, das war doch das Richtige. Eine Weile hält das Argument, ja, wir haben doch aber einen anderen Koalitionspartner, müssen wir mal auf den hören und so, das geht eine Weile gut. Und dann geht der Streit wieder los. Und dann gibt es eine Abwahl. Und ob das 4 oder 8 Jahre oder 12 Jahre, dann bei uns ist es maximal 8 Jahre, das kann ich Ihnen nicht vorhersagen, aber die ersten Jahre geht das gut. Ich habe meine Urabstimmung in der SPD gewonnen über die Frage, ob ich in eine Koalition eintrete oder nicht. Da waren meine ganzen Funktionäre dagegen, dann kriegten sie 80% der Mitglieder waren dafür. Da hatte ich 2 Jahre Ruhe, aber nur 2 Jahre. Dann ging es wieder los. Wir sind so, wie wir sind.
In der Schweiz schaut man ebenfalls neugierig nach Deutschland, zumindest wenn man Roger Köppel heißt und Verleger des Wochenmagazins Die Weltwoche ist. Der Mann, einst Chefredakteur von Springers Welt, liefert präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, wenn man ihn um seine politische Einschätzung bittet. Und genau das tun wir jetzt gemeinsam. Einen schönen guten Morgen in die Schweiz. Guten Morgen, Roger.
Schiff ahoi, lieber Gabor, in den Stromschnellen der deutschen Politik.
Roger, ich wollte mich kurz erkundigen. Wir haben ja so eine Art Bundestagswahl hier in Deutschland. Ich wollte fragen, ob das hinter den Schweizer Bergen auch angekommen ist.
Das muss ich jetzt sagen, das habe ich sogar noch nicht richtig mitbekommen. Nein, Spaß beiseite. Der Wahlkampf wird schon registriert, aber er bewegt sich etwas unterhalb der Radarschwelle der öffentlichen Wahrnehmung und vor allem der öffentlichen Erregung in der Schweiz.
Dafür sagen hier alle möglichen Menschen, es handele sich um eine Richtungswahl, um eine Richtungsentscheidung. Würdest du das auch so sehen?
Ja, es wäre theoretisch eine Richtungsentscheidung, denn ich sehe besorgniserregende Entwicklungen in Deutschland. Ich sehe zum Beispiel den Umbau einer Marktwirtschaft in eine Planwirtschaft. Ich sehe zweitens, dass man nicht mehr rechts sein darf in Deutschland. Also wir reden nicht von rechtsextrem. Alles, was rechts von der Mitte ist, ist quasi verboten, müssen also alle links sein. Ich sehe immer mehr Staat, immer mehr Umverteilung, immer mehr Interventionismus, immer mehr Apokalypse, Klima, Corona. Also hier müsste es eine Richtungswahl geben, aber irgendwie findet die nicht statt, beziehungsweise nicht in Form dieser Kandidaten, die da gegeneinander oder miteinander antreten.
Oder es geht in die andere Richtung, als du es gerne hättest, denn es scheint sich herauszuschälen, dass die Sozialdemokratie quicklebendig ist und deren Kandidat führt. Was sagst du zu Olaf Scholz?
Olaf Scholz ist für mich eine Mischung aus Rätsel und trojanischem Scholz, oder um es anders zu formulieren, das geht für mich etwas in Richtung Betrug am Wähler. Und da will ich jetzt Herrn Scholz nicht zu nahe treten. Ich kann ihn zu wenig beurteilen als Persönlichkeit. Mir ist einfach aufgefallen, dass er sich an nichts mehr erinnern kann, was in seiner Verantwortung jemals falsch gelaufen ist. Aber er ist im Grunde nicht der authentische Kandidat der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie, die ich ja sehr geschätzt habe unter Kanzler Schröder, die Reformsozialdemokratie hat sich ja massiv nach links verschoben. Und die getrauen sich eigentlich nicht, einen authentischen Kandidaten auf den Schild zu heben. Also haben sie den Herrn Scholz genommen, den universell anschlussfähigen Herrn Scholz, der so etwas Wählbares verkörpert. Also für mich ist diese SPD ein rätselhaftes Phänomen. Ich weiß nicht, was drin ist dort, wo Scholz draufsteht.
Du hast trojanisches Pferd genannt, den Trojaner Scholz. Was genau meinst du damit?
Ja eben, es steht zwar Scholz drauf, aber wer ist drin? Ist das ein Kevin Kühnert? Ist das eine Frau Esken? Ist das ein Herr Borjans? Die Frau Esken wurde ja mal gefragt bei Martin Lanz, halten Sie Herrn Scholz für einen aufrechten Sozialdemokraten? Und sie war ja in dieser Sendung nicht in der Lage, die Frage klar zu bejahen.
Aber gleichzeitig, Roger, sind wir in der Situation, in der wir sind. Warum? Weil die Konservativen, weil das von dir so geschätzte bürgerliche Lager mit einem Kandidat antritt, der, tja, ein netter Mensch ist, aber doch offenbar bei einer Mehrzahl seiner eigenen Leute durchgefallen ist.
Also ich verteidige hier Armin Laschet gegen diese allgemeine Geringschätzung. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er ein unterschätzter Mann ist. Ich finde auch in diesen drei Duellen, die ich gesehen habe, hat er eigentlich das noch am vernünftigsten gesagt. Es gelingt ihm irgendwie nicht, den Eindruck zu vermitteln, dass er unbedingt sowohl diesem Wahlkampf als auch dem Land ein Gepräge geben kann. Und das wiederum ist für mich die Folge dieser 16-jährigen Merkel-Herrschaft, die die CDU bekanntlich stark in Mitleidenschaft gezogen und ausgelaugt hat.
Aber ist es wirklich nur die CDU oder ist es nicht insgesamt, ich sag mal, das bürgerliche Lager? Wir führen ja Debatten durchaus polarisierter Art, die sich aber im politischen Spektrum der Kandidaten überhaupt nicht reflektieren. Alles, was wir über China diskutieren, selbst das, was wir über Sprachsensibilität und das Gendern diskutieren, in den Salons, sage ich mal, findet sich ja hier auf diesem Kandidatenfeld überhaupt nicht wieder.
Ja, also ich fand auch, diese Diskussionen hatten einen merkwürdig sterilen, fast so Chefbeamten-Touch. Bei gewissen Triellen hatte ich das Gefühl, dass drei Chefbeamte irgendwie über die Sanierung einer einer regionalen Kehrichtverbrennung diskutieren. Also wirklich fast schon bewundernswert und inspirierend, wie das gemacht wurde. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass Frau Merkel in den letzten 16 Jahren, um die Macht zu sichern, um an der Macht zu bleiben, ihre CDU immer weiter nach links geführt hat. Das hat zwangsläufig dazu geführt, dass es eine CDU-Abspaltung gegeben hat von frustrierten CDUlern, genannt AfD. Aber weil man nicht zugeben konnte, dass diese AfD im Grunde das Produkt von CDU-Schwächen war, hat sich Frau Merkel entschieden, diese AfD massiv zu verteufeln, alle Brücken abzubrennen. Und jetzt gilt diese AfD als finsterste Nazi-Partei, obwohl es dort auch ganz vernünftige Mittelständler gibt. Aber die ist wie ausgeschlossen. Und das führt natürlich dazu, dass sich das bürgerliche Lager bis zu einem gewissen Grade selber entmannt hat, amputiert hat. Dann bleibt also nur noch die CDU und die FDP übrig und das Ganze diffundiert so in Richtung links. Möglicherweise wäre es für die CDU besser, in der Opposition zu gesunden und sich selber wieder zu finden.
Dann warten wir den Wahlabend doch in Ruhe ab, denn danach wird erst die Stärke des deutschen Systems sichtbar, das Paktieren und Koalieren. Vielen Dank, Roger, nach Bern.
Wir wünschen euch natürlich alles Gute, denn Deutschland ist das wichtigste Land Europas, der Wirtschaftsmotor, der Wohlstandsmotor und nach wie vor so etwas wie das relative Zentrum einer gewissen Vernunft in Mitteleuropa, seit die Engländer ja da etwas auf Distanz zur Europäischen Union gegangen sind.
Aus der Türkei erreicht uns eine überraschende Nachricht. Überraschend positiv. Die dortige Regierung gibt anscheinend ihren Widerstand gegen das Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Jahre 2015 auf. Präsident Erdogan sagte jetzt bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York, der Text des Abkommens werde dem türkischen Parlament zur Ratifizierung im kommenden Monat noch vorgelegt. Das wäre dann noch vor Beginn der Klimakonferenz im schottischen Glasgow. Unsere The Pioneer-Chefreporterin Alef Doğan befindet sich gerade in der Türkei. Guten Morgen, Alef. Hat dich diese Ankündigung von Erdogan genauso überrascht wie mich?
Hallo Gabor. Nein, so richtig überrascht hat mich das nicht. Das liegt aber daran, dass ich irgendwann entschieden habe, mich von nichts mehr überraschen zu lassen, was in der Türkei so passiert. All die Islamisierungsversuche, ein gescheiterter Putschversuch, inhaftierte Journalistinnen und Journalisten, der Austritt aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen. Und gleichzeitig überrascht die Zivilgesellschaft erstaunlicherweise immer wieder durch wahnsinnigen Mut und Frohsinn und bleibt scheinbar unzermürbbar. Da ist es deutlich besser für das Nervenkostüm, wenn man neugierig und interessiert in dieses wahnsinnig kontrastreiche Land blickt, aber sich nicht mehr minütlich von den Kapriolen der AKP-Regierung überraschen lässt.
Etwas anzukündigen, Alef, ist ja das eine, es tatsächlich umzusetzen, das andere. Wo kommt denn der Meinungsumschwung bei Erdogan her und wie realistisch denkst du ist es, dass wir tatsächlich eine klimafreundlichere Türkei erleben?
Die Türkei ist im Moment ja eins der wenigen und übrigens das einzige G20-Land, das das Abkommen nicht unterschrieben hatte. Warum jetzt also dieser Schritt? Naja, nicht weil Erdogan plötzlich seine Liebe zum Planeten Erde für sich entdeckt hat. Also aus der Zivilgesellschaft hat es immer mehr Druck gegeben, Klimapolitik höher oder, seien wir ehrlich, überhaupt auf die Agenda zu setzen. Insbesondere auch nach den verheerenden Bränden in diesem Sommer. Vor allem junge Wählerinnen und Wähler sind auch hierzulande die Speerspitze der Umweltbewegung. Nun blockieren die Oppositionsparteien eigentlich immer fast alles, was die Regierung vorschlägt. Das können die diesmal aber wahrscheinlich nicht tun. Denn dann, wenn sie dem Abkommen nicht zustimmen, würden sie ja als Klimasünder dastehen. Aber das Wesentliche, der Kern vom Kern, wie du sagen würdest, ist, Gabor, dass in 2 Jahren wieder Wahlen anstehen. Und nein, Erdogan hat nicht vor, seinen Präsidentenpalast zu räumen. Und im Wahlkampf den Slogan schwingen zu können, er sei es gewesen, mit dem die Türkei dem Klimaabkommen beigetreten ist. Das ist ein ganz wunderbares Ärgernis in den Ohren all jener, die ihn eigentlich als unmodernen Autokraten beschreiben. Was heißt das jetzt klimapolitisch? Ich fürchte nicht viel. Erstens scheut sich die türkische Regierung nicht davor, aus bereits ratifizierten internationalen Abkommen wieder auszusteigen, siehe Istanbul-Konvention. Und zweitens, naja, das Klimaabkommen zu unterzeichnen heißt ja noch lange nicht, dass die Politik auch die entsprechenden Maßnahmen zum Erreichen der Ziele umsetzt, wie wir es ja auch aus Deutschland kennen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen alle auf Zoom und auf die US-Regierung, denn die beiden, Zoom und die Regierung, stehen miteinander in Kontakt. Es geht um die nationale Sicherheit. Die Hintergründe erklärt uns Sophie Schimanski in New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Zoom ist ein Dienstleister für Videokonferenzen. Aber Millionen Menschen, die im Homeoffice gearbeitet haben, konnten via Zoom ihre Meetings abhalten. Aber jetzt gibt es offenbar Ärger mit der US-Regierung, Sophie, denn die untersucht einen geplanten Milliardendeal von Zoom. Bitte, Sophie, klär uns auf, was ist da los? Was heißt das für die Anleger?
Also zum Hintergrund, Zoom wollte im Juli das Cloud-Software-Unternehmen Five9 übernehmen. Und das US-Justizministerium hat nun nationale Sicherheitsbedenken geäußert über diesen 14,7 Milliarden US-Dollar-Deal. Die FCC, die wichtigste US-Telekommunikationsaufsichtsbehörde, hatte den Deal eigentlich schon mal geprüft und durchgewunken. Aber das war es offenbar nicht. In einem Brief an die FCC sagte die Abteilung des Ministeriums, dass ein behördenübergreifender Ausschuss zur Bewertung prüfen sollte, ob der Kauf von Zoom ein Risiko für die nationale Sicherheit oder die Interessen der Strafverfolgungsbehörden darstellt. So, und als Anleger kann man schon raushören, wenn es um diese nationalen Sicherheitsbedenken geht, hat es eigentlich immer was mit China zu tun. Und auch in diesem Fall geht es um die Verbindung von Zoom mit China. Gründer und CEO Eric Yuan ist gebürtiger Chinese, wenn auch US-Bürger. Damit hat es aber nicht mal in erster Linie was zu tun natürlich, sondern das Unternehmen verfügt über ein bedeutendes Forschungs- und Entwicklungszentrum in China. Und im vergangenen Jahr bezeichnete selbst die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Zoom während eines Interviews als eine chinesische Einheit. Die Zoom-Anleger, die sind gestern aus der Aktie ausgestiegen tendenziell. Sie hatten natürlich gehofft, nachdem die FCC den Deal durchgewunken hat, dass es damit dann eben auch gut ist. Und jetzt steht eben eine womöglich längliche Ermittlung an mit dem möglichen Outcome natürlich, dass es nicht durchgewunken wird.
Danke Sophie und damit nach Frankfurt zu Annette Weisbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Wir haben schon öfter davon gehört, die Halbleiterkrise. Sie spitzt sich zu und wirkt sich zunehmend auch in Deutschland auf den Absatz der Industrie aus. Jetzt auch bei VW. Wie das?
Bei Volkswagen ist schon seit Wochen on und off Kurzarbeit im Stammwerk in Wolfsburg angesagt. Und das liegt vor allem daran, dass dort die Elektrofahrzeuge produziert werden. Und Elektrofahrzeuge brauchen sehr viel mehr Halbleiter als normale. Ein Verbrenner, der hat ungefähr 100 Chips, Halbleiter verbaut, braucht man natürlich auch für die Elektronik und für die Software. Aber ein Elektroauto, das kann bis zu 1500 Chips verbaut haben. Und das zeigt auch, woher diese akute Knappheit auf einmal kommt. Es ist nicht nur, dass die Nachfrage quasi parallel für Digitalisierung explodiert ist, also für Konsumerelektronik und jetzt aber auch für die Elektroautos, sondern es werden einfach auch viel mehr gebraucht. Der Volkswagen-Markenvorstand Brandstätter geht davon aus, dass weltweit 10% der Chips für Autos als Produktionskapazität fehlen.
Es heißt ja oft, zum Beispiel vom Daimler-Chef, der Chipmangel habe so gar nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Trotzdem verschärft der neue Corona-Ausbruch in Malaysia das Problem. Annette, wie passt das zusammen?
Nun, alles fing an mit der Chipknappheit im Winter, als es einen Wintersturm in Texas gab und hier auch Produktionskapazitäten betroffen waren. Dann ging es weiter mit einem Brand in einer großen Halbleiterfabrik in Südkorea. Weiter geht es jetzt zu dem Corona-Ausbruch in Malaysia. Da werden auch unglaubliche Mengen an Halbleitern produziert, die natürlich fehlen. Das heißt, es hatte nicht originär was mit Corona zu tun, aber die Durchschüttelung der globalen Lieferketten wie durch Hafenschließungen, jetzt das Werk in Malaysia. Das ist natürlich einfach auch ein akutes Problem und wird jetzt auch unter anderem von Traton genannt, die nämlich auch ein Riesenproblem haben, nicht genug Halbleiter für die Produktion zu haben.
Danke, Annette, und einen schönen Tag nach Frankfurt.
Vielen Dank, Gabor, dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, diese künstliche Aufregung um, na, genau genommen, um nichts. Es sind nur noch 4 Tage bis zur Wahl. Der Terminkalender der Kanzlerkandidaten vollgepackt. Sie hetzen von Termin zu Termin, was man so macht, wenn man Kanzler werden möchte. Jetzt wurde SPD-Kandidat Olaf Scholz dabei gesichtet und fotografiert, wie er in ein Privatjet einsteigt. Die Strecke Hamburg, Stuttgart. Die Empörung? Riesengroß, zumindest im Netz, denn Klimaschutz und Privatjet, so die Kritiker, das geht so gar nicht zusammen. Naja, ich finde, das ist bösartig oder auf jeden Fall naiv. Denn ein Politiker im Wahlkampf, der fährt nicht Bus, nicht Bahn und auch nicht Lastenfahrrad, aus gutem Grund, die Zeit ist kostbar. Wer mit der Bahn fährt, Sie wissen schon, der kann die Kundgebung, zu der er eigentlich eilen wollte, schnell vergessen. Verspätungen, Zugtrennungen, Umleitungen sind ja eher die Regel zur Ausnahme. Bis also ein Olaf Scholz auf dem Marktplatz stünde, versucht Annalena Baerbock, ihn schon für Sondierungsgespräche zu erreichen. Aber auch davon bekommt er ja nichts mit, denn in der Bahn sitzt man, Sie wissen es, meist im Funkloch. Also, Privatjet muss nicht sein, aber im Wahlkampf sei er entschuldigt. Freispruch für Scholz.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Fugees nach Jahren der Stille plötzlich überraschend wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, anlässlich des 25. Jubiläums ihres so erfolgreichen Albums The Score. Die Platte verkaufte sich über 20 Millionen Mal, 2 Grammys gab es dafür und für viele Menschen in den 90er Jahren war das der Soundtrack ihrer Jugend. Die Songs, naja, cooler Hip-Hop mit eingängigen Melodien und dann natürlich diese starke, unverwechselbare Stimme der Sängerin Lauryn Hill. Ready or not, oh, here I come, you can't hide, gonna find you. Das Geld aus den 90ern ist offenbar aufgebraucht. Also nach 25 Jahren startet die Band eine neue Tour durch die USA und nach Paris kommen sie auch. Am Ende geht es auch noch nach Nigeria und nach Ghana. Und alle Fans freuen sich auf den einen Song, den auch diejenigen kennen, die von den Fugees noch nie gehört haben. Killing Me Softly. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten, einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.